fühle mich sonst so weit weg von euch. So. Ja, heute reden wir eigentlich über mein Lieblingsthema aus der Osterleute-Reihe, denn heute geht es um Singen. Und da passt es natürlich auch wirklich perfekt, dass der Chor heute gesungen hat. Das war vorher nicht so abgesprochen, aber ist perfekt. Und wir konnten diese Freude am Singen unmittelbar jetzt erleben. Und bei Musik geht es ja nicht nur um Töne und Texte. Musik ist emotional. Das haben wir jetzt gerade gemerkt. Das merken wir wahrscheinlich auch, wenn wir selber singen, wenn wir Musik hören. Musik drückt Stimmungen aus und sie bringt uns in Stimmung. Zahlreiche Komponisten und Songwriter haben ihr Herz in Notenblätter und Liedtexte ausgeschüttet. Und diejenigen unter uns, die wie ich zwar keine Musik schreiben, wir können uns aber mitreißen lassen. Und in diesem Mitreißen lassen können wir Raum und Zeit vergessen. Und sogar für die analytischen Geister unter uns hat Musik ja wirklich was zu bieten. Ich hatte in der Schule nämlich Musikleistungskurs, also habe ich diese analytische Seite sehr, sehr häufig kennenlernen müssen. Monatelang, eigentlich jahrelang, wenn man diese ganze Oberstufe komplett betrachtet, haben wir Bach und Beethoven in Musiktheorie und Geschichte analysiert, um gut genug dann auf die Abi-Klausur vorbereitet zu sein. Und so eine Bach-Fuge zu analysieren hat ja auch was Logisches. Johann Sebastian Bach hat immer so eine gute Idee für eine Melodie gehabt und dann hat er so ein bisschen umgekehrt und gespiegelt und höher wiederholt und tiefer wiederholt und auch nur Teile des Motivs, also dieses Motiv dann immer wiederholt, durch alle Stimmen durch. Und ich musste dann als arme 17-, 18-Jährige, geplagt vom Abi-Stress, irgendwie mich durch diese Musikstücke durchwühlen und detektivisch mich auf die Suche machen. Und so oft, wie ich das in der Schule machen musste, wundere ich mich eigentlich, dass ich nicht immer noch davon träume. Und diese ganzen analytischen Sachen kennen die Schüler und Schülerinnen unter uns vielleicht auch gerade, die gerade Kursarbeiten schreiben und Abi vorbereiten. Und dass Musik Menschen auch zusammenführen kann, das haben wir auch heute schon im Chor erlebt. Das gemeinsame Singen ist Motivation, Gemeinschaft zu haben und zusammen an einem Lied so lange zu feilen, bis es dann eben reif für die Bühne ist und im Gottesdienst hier an dieser Stelle gesungen werden kann. Und neben dem emotionalen, dem analytischen Bezug zur Musik und dieser gemeinschaftsstiftenden Funktion ist auch Musik ja immer irgendwie in der eigenen Biografie verwurzelt. Je nachdem, wie ihr aufgewachsen seid, spielt Musik eine große oder auch kleine Rolle. Wenn ihr wie ich mit 5 ganz selbstverständlich ans Instrument einfach gesetzt wurde, weil das so dazugehört, dann ist Musik wirklich in der Biografie verwurzelt. Zumindest wenn ihr nicht so lange protestiert habt, bis ihr irgendwann aufhören durftet oder die Eltern es nicht mehr ertragen konnten. Aber wenn ihr diesen Kampf gegen die Eltern nicht verloren habt und ihr euch wieder ins Instrument gesetzt habt, dann seid ihr vielleicht heute noch froh darüber, Musik nicht nur hören, sondern auch selber erklingen lassen zu können. Und vielleicht gibt es sogar Momente in eurem Leben, die ihr mit einem besonderen Lied verbindet, also als ob es einen Soundtrack zum Leben gibt. Musik begleitet durchs ganze Leben. Sie ist eine Ausdrucksform, ein Hobby, ein Grund, mit Freunden in einer Band zusammenzukommen oder in der Gemeinde natürlich das Mittel, um Gott zu loben. Und Musik kann verändern. Musik verändert das ganze Leben. Und anhand einer spannenden Erzählung aus der Bibel wird dies sehr anschaulich. In der Apostelgeschichte geht es um das Werden und Wirken der ersten christlichen Gemeinden. Dort wird von den Reisen des Apostels Paulus berichtet, davon, wie das Evangelium Europa erreichte. Und zunächst läuft da alles glatt. Lydia, die erste europäische Christin, beherbergt Paulus und seine Mitarbeiter in ihrem Haus. Die Türen sind weit geöffnet für die Botschaft von Christus. Und kurz darauf bekommen Paulus und seine Leute allerdings denkwürdige Hilfe für die Verbreitung ihrer Botschaft. Da ist auch eine weitere Frau. Diese weitere Frau ist eine Sklavin, die als Agentin ihrer leibeigenen Wahrsagerei treibt. Sie rührt kräftig die Werbetrommel, und zwar für Paulus. Sehr zum Missfallen des Apostels, denn er will nicht den Eindruck erwecken, dass er mit seiner Mission Geld verdient. Deswegen treibt er kurzerhand den Geist der Wahrsagerei aus dieser besagten Sklavin aus und die Geldquelle für die Sklavenhalter versiegt. Und das finden die natürlich überhaupt nicht lustig. Im Gegenzug darum, nun werden Paulus und seine Gefährten von den Sklavenhaltern bei den Oberen der Stadt als Unruhestifter denunziert, festgenommen, misshandelt und ins Gefängnis geworfen. Soweit ist das nämlich die turbulente Vorgeschichte zum Text. Nicht weniger dramatisch geht es allerdings jetzt weiter. Und ich lese euch den Text aus Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 40. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, Jesus ist der Herr, erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Als es Tag geworden war, schickten die Stadtobersten die Amtsdiener zum Gefängniswärter mit der Weisung, lass die beiden Männer frei und sorge dafür, dass sie das Stadtgebiet verlassen. Der Gefängniswärter berichtete es Paulus und sagte, die Stadtobersten haben mir befohlen, euch freizulassen und wegzuschicken. Verlasst also das Gefängnis und die Stadt geht in Frieden Gottes. Aber Paulus wandte sich an die Amtsdiener und sagte, die Stadtobersten haben uns öffentlich prügeln lassen, ohne Prozess und richterliches Urteil. Dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht. Auch noch ins Gefängnis haben sie uns gesteckt. Und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Die Amtsboten meldeten das den Stadtobersten. Und als diese hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger seien, erschraken sie. Sie kamen selbst und entschuldigten sich. Dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Danach verließen sie die Stadt. Also Paulus und Silas landen im Gefängnis, weil sie einigen Leuten eine lukrative Einnahmequelle zugestopft haben. Und damit scheint diese Mission in Europa fürs erste Jahr gestoppt. Es ist eigentlich so ein Grund zum Verzweifeln. Wären wir in einer vergleichbaren Lage, ich vermute, den meisten von uns wäre dann auch nicht zum Singen zumute. Doch durch die Katakomben Philippis halt in dieser Nachtmusik. Denn die Osterleute singen ein fröhliches Halleluja. Hoffentlich zumindest fröhlich. Wer weiß. Darauf folgt ein Erdbeben, das niemanden schadet. Türen öffnen sich und Ketten werden gesprengt und die Gefangenen sind plötzlich frei. Doch anders als zu erwarten ist, fliehen sie ja nicht aus ihrer Zelle, sondern sie bleiben erstmal da, wo sie sind. Denn sie haben noch einen Auftrag. Der Gefängniswärter, der gefangen ist in seiner Angst, dass die Insassen geflohen seien, der Gefängniswärter will sich das Leben nehmen. Doch dazu kommt es ja nicht. In letzter Sekunde hält der Ruf des Paulus den Kerkermeister von seinem Vorhaben ab. Und so findet ein weiterer Mensch unter denkwürdigen Umständen zum Glauben und mit ihm dann sein ganzes Haus. Es ist damit schon das zweite Haus, neben dem von Lydia, das die Keimzelle der Gemeinde in Philippi bildet, von der Paulus ja später so positiv dann auch in seinem Brief an eben diese Philipper schreiben wird. Und was kann uns diese turbulente Geschichte denn eigentlich in der heutigen Zeit sagen? Erstens, singen gegen die Macht dessen, was gegeben ist. Paulus und Silas singen gegen die Macht der gegebenen Umstände. Ihr Lobgesang hat was Aufrührerisches. Er unterläuft die Interessen der Starken, er stellt sich gegen das Nützlichkeitsdenken der Mächtigen und Erfolgreichen. Er schafft sich seine Osterwirklichkeit. Und diese Wirklichkeit deckt sich nicht einfach mit dem, was man sieht, was vor Augen ist. Äußerlich vor Augen ist den beiden ja ihre jämmerliche Lage im Gefängnis. Eine Lage, in die sie sich selbst gebracht haben, weil sie der Logik des Geldes nicht folgen wollten. Das Evangelium darf sich nicht vom Geld korrumpieren lassen. Davon ist Paulus überzeugt. Und so vorteilhaft es auf den ersten Blick erscheint, wenn für das Evangelium kräftig die Werbetrommel gerührt wird, Paulus gerät in heiligen Zorn, wenn es gar nicht mehr um die Sache geht, sondern nur um den Gewinn und den Erfolg. Jetzt in den Zeiten, in denen das Evangelium nur mit Mühe zu Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben, zu bringen ist, in Zeiten, in denen man merkt, wie schwer es ist, dass Menschen sich davon überzeugen lassen, es mit Gott zu probieren. In diesen Zeiten wächst die Versuchung, zu allen möglichen Mitteln zu greifen, um die Botschaft an den Mann, an die Frau zu bringen. Und das mit zweifelhafter Begleitmelodie. Glaube als Wellnessangebot oder Glaube als Erfolgsrezept fürs Leben. Wer so singt, singt sich das Leben schön, aber wird kaum noch Freude am Singen haben, wenn das Leben mal eben nicht so schön verläuft. Und Paulus und Silas singen hier ein anderes Lied. Sie singen gegen den Erfolgszwang und sie erreichen damit viel mehr Erfolg. Sie erreichen nämlich Menschen. In unserer Geschichte gewinnt der Gefängnisaufseher durch das Lob Gottes eine ganz neue Lebensperspektive. Er fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Auf Knien bittet er Paulus und Silas um Antwort, wohl in der Meinung, die beiden seien mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, als würde er mit den Göttern persönlich sprechen. Glaube an den Herrn Jesus, bekommt er zur Antwort. Glaube an den Herrn Jesus, er ist der einzige Herr. Das Vertrauen zu Gott allein, das ist das Entscheidende, eben nicht das Wagnis, nicht sein Besitz, nicht sein Geld, nicht seine Macht als die persönlichen Herren und Götter anzusehen, sondern einzig und allein Jesus Christus. Auch heute gibt es immer wieder mal selbsternannte Herren, die zwar im Namen des Herrn Jesus auftreten, aber in Wahrheit nur das Lied der Macht singen wollen. Doch solche Heilsapostel verdecken nur die Wahrheit des Glaubens, dass es um nichts anderes als die Vertrauensbeziehung zu Gott geht. Eine Beziehung, die wirklich befreit, befreit aus falscher Abhängigkeit und falscher Unterwürfigkeit. Zweites, singen für die Freiheit. Paulus und Silas singen ja für die Freiheit. Die beiden sind zwar äußerlich eben gefangen in diesem Block und auch unter großen Schmerzen, doch innerlich sind sie frei. Ihr Aufseher hingegen, der namenlose Kerkermeister, ist zwar äußerlich frei und doch gefangen in seiner Welt des unbedingten Gehorsams. Eine Welt voller Kompromisslosigkeit. Es gibt nur entweder oder. Was sagt er mit seinem Auftrag, ist sein Leben sinnlos. Und jetzt, als das eben einzutreten scheint, will er sich dann auch sofort das Leben nehmen. Menschen, die unter totalitären Regimen leben, und davon gibt es ja leider heute auch immer noch genug, erfahren Unterordnung, Zwang und Gehorsam meist ganz unmittelbar. Der Weg dagegen die Welt dagegen, in der wir leben, die sogenannte freie westliche Welt, die kennt andere Härten. Der Druck, in einer Leistungsgesellschaft bestehen zu müssen zum Beispiel. Oder die Angst zu versagen. Viele Schülerinnen und Schüler leiden unter solchen Ängsten. Und natürlich auch Erwachsene. Und darum ist die Geschichte auch eine Einladung an alle, die äußerlich zwar in Freiheit leben, auf ihre inneren Fesseln auch zu achten. Zum Beispiel mit diesen Fragen. Wo bin ich gefangen, unfrei, in meinem Denken, in meinen täglichen Abläufen, in meinen manchmal zwanghaften Abhängigkeiten, etwas zu tun oder auch sein zu lassen. In meiner eingefahrenen Sicht, nur so und nicht anders müsse das Leben gelebt werden. Die Ohnmacht zwar zu sehen, welcher Weg günstig und vielversprechend wäre, aber keine praktische Möglichkeit zu haben, diesen Weg zu gehen. Der Glaube ist ein Wagnis, dieses für die Augen unsichtbare Gefängnis zu verlassen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ruft uns Paulus ja an anderer Stelle schon zu. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Als könne man mit einem einfachen Sprung in ein anderes, leichteres Leben gelangen. So leicht ist es sicher nicht. Aber auch nicht unmöglich. Es geht um das Wagnis, das Leben von einer anderen Seite her zu betrachten. Zum Beispiel durch das Singen. Denn Singen kann ja wirklich die eigene Wahrnehmung auf Sachen verändern. Zum Beispiel durch lautes Singen beim Staubsaugen oder beim Autofahren auf dem Nachhauseweg von der manchmal stressigen Arbeit oder was auch immer da so vorgefallen ist. Dann einmal das Radio laut aufdrehen und mitsingen und vielleicht hilft's. Und währenddessen nachdenken und man merkt, es wird schon weitergehen. Oder wenn es auch nur das kurze Entfliehen aus dem Alltag beim Klavierspielen ist, so ist es bei mir. Ich habe während meiner Masterarbeit immer wieder mal Klavier gespielt. Ich saß immer in der Bibliothek, habe schön geschrieben und habe dann immer festgestellt, ich muss wieder Klavier spielen gehen. Und dann war ich relativ frustriert und brauchte diese Pause. Und dann habe ich immer eine halbe Stunde Debussy gespielt, dann ging es schon wieder, dann konnte ich weiterschreiben. Und da wurde für mich die Musik wirklich zu so einem Sinnbild für die Freiheit aus der Bibliothek, die Ketten der Bibliothek, in der man ja wirklich sehr viel Zeit verbringt, wenn man dann so eine Masterarbeit schreibt. Aber vielleicht ist es bei euch nicht das eigene Singen oder Instrument spielen, sondern die Musik und die Texte anderer, die euch gut tun. Vielleicht kommt dann nach und nach das Singen hinzu und sei es ganz zart und leise, auch in den schwierigen Lagen des Lebens. Und euer Singen bedeutet Freiheit. Freiheit vom Stress, Freiheit von den Umständen und Freiheit im Herzen. Drittens, Singen in der Nacht. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen, so steht es in Vers 25. Es hört sich im ersten Moment ja an wie eine Heldengeschichte. Unerschrocken. Unerschrocken, so scheint es, singen die Osterleute Paulus und Silas in ihrer dunklen Zelle. Eigentlich dürften sie nicht singen. Sie müssten eigentlich vor Schmerzen stöhnen. Bedenkt man, wie hart sie geschlagen worden waren. Und an Schlaf war natürlich auch nicht zu denken. Wer in einen Block eingesperrt ist, die Beine quälend, gespreizt, wird sich kaum wirklich entspannen können. Doch, anstatt zu klagen, beten sie und singen. Als prallte diese ganze Situation, die da äußerlich eigentlich auf sie einprasselt, so an ihn ab. Und das mag uns ziemlich realitätsfern erscheinen. Natürlich gibt es auch heute Menschen, die für ihre Überzeugungen unerschrocken den Weg in die Gefangenschaft gehen oder freiwillige Strapazen auf sich nehmen, um auf den Mangel an Gerechtigkeit hinzuweisen, zum Beispiel durch Hungerstreiks. Und die das aushalten können, das sind nicht nur Christen. Vielleicht setzen solche Extremsituationen auch wieder bestimmte Kräfte frei, die einem Menschen, der in Wohlstand lebt, kaum abverlangt werden. Die Geschichte ist aber aus meiner Sicht kein Beleg dafür, dass sich jede Gefängnistür automatisch öffnet, wenn man nur kräftig genug daran zieht. Sie ist vielmehr ein Zeichen der Solidarität mit den Gefangenen dieser Welt, besonders mit denen, die aufgrund ihres Glaubens gefangen sind, die zwar wegen ihres Bekenntnisses verfolgt werden, die aber auch gerade mit ihrem Glauben das ertragen und durchstehen, was sie erleiden müssen. Und die das Lied des Glaubens trägt und befreit. Von der Kraft dieser Hoffnung leben auch ganz alltägliche Menschen, die in den kleinen und größeren Zwängen des Lebens gefangen sind. Und darum ist es auch nicht nur eine Geschichte der Solidarität, sondern auch eine, die Mut zum Leben schenkt. Wie gut, dass der Glaube und das Singen zum Leben helfen können und mehr noch eine besondere Kraft freisetzen, wo andere Kräfte versagen. Das Lobsingen, das Danken muss deswegen nicht laut sein, es kann leise sein, es muss keinen bestimmten Grund haben, kein oder keinen besonderen Grund haben, keinen Anlass, keinen Zweck. Es darf einfach so geschehen. Nicht, weil alles immer super ist, sondern weil Gott der Grund meines Lebens ist. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, so steht es auch schon in den Psalmen. Und die Psalmen waren das Lieblingsbuch der ersten Christen und vielleicht haben Paulus und Silas ja Psalmen gesungen. Über weite Strecken besteht das Buch der Psalmen ja aus Liedern und Gebeten, in denen die Menschen Gott ihre Klage hinhalten und sich ihm in ihrer Klage anvertrauen. Es gibt daher im Grunde keine Psalmen, die ausschließlich aus Klagen bestehen. Denn die Psalmen sind immer Ausdruck des Vertrauens in die Hilfe Gottes und führen damit eben in den Weg in das Loben hinein. Und darum heißt der Psalter als Ganzes ja auch Buch der Lobpreisungen. Er endet mit dem mehrfachen Halleluja, mit dem Lobpreis. Das Loben Gottes gibt Kraft zum Leben. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich Gott loben und diese Kraft zum Leben auch erfahren. Amen.